Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch immer über 20 Grad in Cannes. Bestes Wetter also für die luftigen Abendkleider bei der Gala zur Verleihung der Palmen beim Internationalen Filmfestival, dem 75. Festival de Cannes. Und auf diesen Moment haben alle gewartet, als der französische Schauspieler und Jurypräsident Vincent Lindon verkündete, wer sie bekommt, die Goldene Palme für den besten Film.
La Palme d'Or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness.
Ja, die schwarze Satire Triangle of Sadness von Ruben Östlund gewinnt die Goldene Palme. Schon die zweite, die der Schwede bekommt. 2017 ist ihm das schon mal gelungen mit The Quair. Auch eine Satire, damals auf die Kunstwelt. Und wir hatten Glück. Heute Nachmittag war Östlund nämlich tatsächlich zu Gast in unserem Filmmagazin Vollbild. Erzählte, wieso er gerade diesen Film unbedingt in Cannes zeigen wollte.
The world is in Triangle of Sadness is taking it.
Triangle of Sadness spielt in der Modewelt und auf einer Luxusjacht. Es gibt Models. Am Ende landen sie auf einer verlassenen Insel und alle alten Hierarchien sind weg und neue entstehen. Eine Frau, die auf der Yacht als Reinigungskraft gearbeitet hat, steht jetzt oben in der Hierarchie, weil sie angeln und Feuer machen kann. Es war toll, dass wir die Premiere in Cannes hatten, vor einem Publikum in Smokings und Abendkleidern. Es hat mich gefreut, sie ein bisschen in die Enge zu treiben mit dem Film und sie und mich zu zwingen, Fragen zu stellen, Themen wie Hierarchie und Schicht zu diskutieren, uns ein bisschen an marxistische Theorie zu erinnern und zu lachen, auch über uns selbst. Es war also eine kleine Achterbahnfahrt mit Diskussion.
Der Gewinner der Goldenen Palme in Cannes, der Regisseur Ruben Östlund. Patrick Wilinski aus unserem Festivalteam ist noch an der Croisette. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sind Sie mit der Entscheidung einverstanden?
Ja, es war nicht mein Lieblingsfilm, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, dass der Grund für den Sieg, den konnte man schon erahnen an einem Satz, den Vincent Lindon zwei Sätze bevor er die Verkündung gesagt hat, erwähnt hat, nämlich dieser Film hat uns schockiert, uns als Jury. Und es ist ein Schock von Menschen, die sich wohl ihrer eigenen Privilegien und der Lehre hinter Reichtum und Schönheit plötzlich bewusst geworden sind, als sie diesen Film gesehen haben, über den uns ja Östlund gerade erzählt hat. Es geht um die Welt der Schön und Reichen, um Luxusjachten, um Geld, um die Lehre hinter dem Geld. Aber für Östlund ist das alles, er erzählt das so richtig als Nummernrevue fast, müsste man sagen, tief nihilistisch. Ja, nichts hat mehr eine Bedeutung. Alle Ideologien sind falsch. Kapitalismus, Kommunismus, das Internet, der Reichtum, selbst die Liebe bietet keinen Schutz mehr. Alles ist Oberfläche, aber Östlunds Film selbst ist auch Hochglanz, ist auch exzessiv, wie das Milieu, das er beschreibt. Und da fehlt es mir persönlich an einer ästhetischen Haltung gegenüber den Figuren und Motiven. Und ja, da bin ich etwas enttäuscht, weil der Film täuscht halt so viel Anarchie vor, ist letztlich aber dann doch sehr kalkuliert.
Das habe ich schon gedacht, als ich das eine Still gesehen habe, dieses Foto, wo die beiden an Deck sitzen, dieses Paar, wirkt irgendwie hochglanzmäßig sehr glatt. Reden wir noch über über den zweitwichtigsten Preis. Der Grand Prix wurde geteilt vergeben an den jungen Belgier Lucas Dont für seinen Film Close und an die 75 Jahre alte Regisseurin Claire Denise, eine Altmeisterin. Wie verstehen Sie diese Entscheidung?
Ja, hier konnte man wunderbar die Zerrissenheit des Festivals selber sehen. Das war so ein großes Thema, das sich hier durch die Tage zog. Das Alte und das Neue. Ja, geht das beides zusammen? Welches Kino will man haben? Wer steht für die Zukunft des Kinos? Und beide Filme sind auf eine gewisse Art und Weise auch eine Antwort, weil ihre Geschichten immer über Bilder gedacht werden. Lucas Dont erzählt sehr dicht von der Pandemie der Suizide unter Kindern und Jugendlichen. Er sucht aber nicht nach Gründen oder Schuldzuweisungen, sondern folgt den Gefühlen der Hinterbliebenen, ja, blickt auf die Körper, die voller Schmerz und Trauer sind, die keine Sprache haben für das, was da gerade passiert ist. Und Claire Denis macht das auch in ihrem Tropenthriller Stars at Noon, wo sie einem Pärchen folgt, das dem Bürgerkrieg in Nicaragua fliehen möchte. Aber diese Flucht ist ausweglos. Und die einzige Möglichkeit, dass etwas passiert, sich etwas entlädt, das ist der Sex. Und das ist ein fiebrig, wunderbar körperlicher Film. Das ist beides, ist das kompromissloses Kino, aber eben immer Kino und nie Fernsehen.
Gleich zwei Preise gingen an das Kino aus Korea. Zeigt das wieder mal, wie kreativ dieses Filmland ist?
Ja, das würde ich definitiv sagen. Korea wird auch als Produktionsstandort für ein anderes Kino interessant, für ein Weltkino. Vielleicht auch, weil ja Hongkong durch den Einfluss Pekings nicht mehr das Epizentrum der ostasiatischen Filmindustrie sein kann. Aber vor allem der Regiepreis an Park Chan-wook hat mich sehr gefreut für seinen Kriminalfilm Decision to Leap, weil er sehr präzise diese Geschichte eines Polizisten erzählt, der sich in eine schwarze Witwe verliebt und auch fast ins Verderben gestoßen wird. Da gibt es Szenen, wo ein Scheinwerferlichtkegel über die Leinwand rollt und das ist der Schnitt zu einer nächsten Szene. Das habe ich so wunderbar noch nie gesehen. Das ist wirklich präzise erarbeitet, hochpräzise wie ein Schweizer Uhrwerk, dieser Film. Wirklich verdienter Preis.
11 Tage Festival, wie würden Sie denn insgesamt das Niveau dieses Wettbewerbs zusammenfassen?
Ja, durchschnittlich. Und das lag daran, dass die Filme, die wir hier gesehen haben, zum großen Teil immer so ins Überdeutliche gingen. Da ist Ruben Östlund ein gutes Beispiel. Alles ist klar, alles ist immer gesagt. Ja, auch die Bilder sind dann auch häufig so poliert und streamingfertig gewesen. Es gab keine Suche nach dem Geheimnis, ja, kein Ausloten der Dinge, der Sphäre zwischen den Dingen. Vielleicht sind die Bilder noch pandemiemüde, habe ich mir gedacht. Aber vielleicht lag es auch daran, dass wir eben viele Werke von Altmeistern gesehen haben, die ihrem Stil, um es freundlich zu sagen, treu geblieben sind. Ja, aber dadurch haben sie uns eben nicht überrascht. Und der Wunsch des Publikums, das hat man an einigen Buhrufen heute Abend gemerkt, der war ein anderer. Man wollte Neues, Aufregendes, anderes Kino sehen.
Naja, Sie haben das ja schon angedeutet. Diese Frage, ist Cannes bereit für die Zukunft? Die wurde viel diskutiert auf diesem Festival. Ja, was ist die Antwort?
Hier muss definitiv was passieren, also strukturell, politisch, ästhetisch. Und vielleicht ist es ja schon am 1. Juni soweit, wenn Iris Knobloch zur ersten Präsidentin von Cannes ernannt wird. Ist ja eine deutsche Filmproduzentin absurderweise, die hier dieses französische Festival vielleicht zukunftstauglich machen muss. Also Infrastruktur, aber auch Filmauswahl muss verjüngt werden. Es muss demokratisiert werden. Die Leinwände müssen wilde, radikale Filme häufiger zeigen. Am Ende ist es immer der Satz aus Viscontis Gattopardo, der hier gilt, auch für Cannes. Alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.
Die Palmen und viele weitere Preise sind vergeben beim 75. Filmfestival in Cannes. Patrick Wilinski war für Fazit dabei. Danke und schönen Abend noch.
Tschüss.
Und das ausführliche Interview mit Ruben Östlund, dem Gewinner der Goldenen Palme 2022, das finden Sie online bei Deutschlandfunk Kultur, gerade jetzt direkt auf unserer Startseite und dann auch in der DLF Audiothek.